Wir sprechen heute über das Herz. Es wird ja gern mit einer Pumpe verglichen, die beständig und treu das Blut in unsere Adern pumpt, ohne dass wir etwas davon merken, im Idealfall. Aber was ist zu tun, wenn diese Pumpe schwächelt? Und wie können wir leben, damit unser Herz stark bleibt? Darüber reden wir in diesem Ratgeber. Ich bin Julia Vogt und mein Gast ist Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Herr Professor Bauersachs, Experten schätzen die Zahl der Menschen mit Herzschwäche auf bis zu 4 Millionen in Deutschland. Jährlich sterben mehr als 40.000 Patienten an Herzinsuffizienz. Wie macht sich ein schwaches Herz überhaupt bemerkbar?
Es sind typische Symptome wie Müdigkeit, Belastungseinschränkung, Atemnot, die sind klassisch und die sind natürlich aber auch typisch für andere Erkrankungen. Also von daher ist es keineswegs so, dass man sofort sagen kann, wenn man solche Symptome hat, man hat eine Herzschwäche. Aber man sollte diese Symptome ernst nehmen und insbesondere, wenn sie akut auftreten oder wenn sie länger als 1-2 Wochen dauern und einen im täglichen Leben einschränken, dann sollte man auf jeden Fall ärztliche Hilfe aufsuchen.
Viele nehmen das ja als altersbedingt hin, wenn sie die Treppe nicht mehr hochkommen oder wenn sie außer Puste sind, weil sie der Bahn hinterhergelaufen sind und machen sich erstmal keine Sorgen. Warum ist es wichtig, frühzeitig zum Arzt zu gehen?
Also man muss sagen, Atemnot ist keineswegs typisch im Alter. Also ich habe durchaus ja auch über 90-jährige Patienten, die völlig fit sind, die keine Atemnot haben. Also von daher, Menschen empfinden nicht Atemnot, nur weil sie älter werden. Von daher sollte man es ernst nehmen, gerade weil die Herzschwäche auch beim Älteren häufig auftritt. Das Problem ist, dass sie beispielsweise eine schwerwiegende Herzklappenerkrankung haben können oder eine schwere Einschränkung der Pumpleistung der Herzkammer, die dann auch zum Beispiel dazu führt, dass sie ins Krankenhaus müssen, auch notfallmäßig, oder dass sie sogar einen plötzlichen Herztod erleiden können durch eine Herzrhythmusstörung. Und da kann man mit Medikamenten oder auch mit operativen oder interventionellen Eingriffen oft sehr gut helfen.
Das heißt, es ist nicht unbedingt der klassische Herzinfarkt, der da droht, sondern es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie das Herz geschädigt werden kann durch eine Herzschwäche.
Der Herzinfarkt ist im Gegenteil sogar häufig die Ursache für eine dann auftretende Herzschwäche. Also wenn man eine Herzschwäche hat, droht meist nicht ein Herzinfarkt, sondern es droht eine Krankenhausaufnahme wegen einer sogenannten Dekompensation. Darunter verstehen wir Wassereinlagerungen in die Beine, Wassereinlagerungen in die Lunge, also ein Rückstau vor der linken Herzkammer, schwere Atemnot. Und es kommen ja über 400.000 Menschen jedes Jahr wegen Herzschwäche in Deutschland ins Krankenhaus. Also die häufigste Krankenhausaufnahmediagnose in Deutschland ist die Herzschwäche. Also auch das illustriert doch mal die Größe des Problems.
Es gibt viele auch angeborene Ursachen für eine Herzschwäche. Welche sind denn Gott gegeben und welche verschulden wir gewissermaßen selbst im Laufe unseres Lebens?
Na, es gibt gewisse genetische Ausstattungen. Da ist beispielsweise eine Neigung zu einer Kardiomyopathie, das ist aber selten. Es gibt beispielsweise auch die Neigung zu Bluthochdruck oder zu einem Herzinfarkt. Da gibt es genetische Neigungen, aber man kann das sehr gut behandeln. Man kann eine Vorbeugung gegenüber Herzschwäche treiben, wenn man beispielsweise schon seinen Blutdruck gut einstellt. Die häufigste Ursache oder Mitursache für eine Herzschwäche, die gut behandelbar ist, ist der Bluthochdruck.
Kardiomyopathie, haben Sie am Anfang gesagt. Was ist das?
Kardiomyopathie. Also das heißt praktisch eine Muskelerkrankung am Herzen, also eine Störung des Herzmuskels. Und das sind teilweise angeborene Probleme, die genetisch auch vererbt werden und wo es dann in der Familie Häufungen gibt von Herzschwäche. Und da können auch schon jüngere Menschen befallen sein.
Also wenn ich sowas weiß, dann sollte ich tunlichst meinen Blutdruck immer kennen oder was raten Sie da?
Na, sagen wir so, diese familiären Kardiomyopathien sind eher selten und da muss man dann zum Beispiel, wenn schon die Eltern, Geschwister in mehreren Fällen eine Herzschwäche haben, dann sollte man nach so einer familiären Kardiomyopathie fahnden. Und natürlich sollte man dann weitere Risikofaktoren vermeiden bzw. gut einstellen. Zum Beispiel auch das Rauchen ist ja über den Umweg des Herzinfarkts ein wichtiger Faktor, der auch zur Herzschwäche führen kann.
Wie wird denn eine Herzschwäche diagnostiziert? Muss ich dafür zum Kardiologen oder kann ich auch erstmal zu meinem Hausarzt gehen?
Primärer Ansprechpartner sollte immer der Hausarzt sein und der Hausarzt muss dann anhand der Symptome und anhand der Zeichen, die er praktisch bei der Untersuchung findet, entscheiden, ist es eher eine Herzschwäche oder ist es nicht vielleicht eine Lungenerkrankung, die die Atemnot auslöst? Und das führt dazu, dass die Patienten dann meist entweder zum Lungenarzt oder zum Herzarzt, zum Kardiologen geschickt werden. Und dann muss man schauen, typischerweise braucht man einen Herzultraschall. Und das macht der Kardiologe. Und mit diesem Herzultraschall kann man dann sagen, ist die Pumpleistung der linken Herzkammer eingeschränkt oder nicht? Oder liegt vielleicht ein Herzklappenfehler vor? Das ist schon eine ganz wichtige Untersuchung. Eigentlich immer, wenn der Verdacht auf eine Herzschwäche da ist, muss ein Herzultraschall gemacht werden.
Das heißt, Herz und Lunge arbeiten ganz eng zusammen. Ja? Also das sind quasi Zusammenspieler.
Das Herz ist ja praktisch ganz eng mit der Lunge verbunden, weil aus der rechten Herzkammer wird das sauerstoffarme Blut in die Lunge gepumpt. Die Lunge versieht es dort mit Sauerstoff und dann geht es über die linke Herzkammer mit Sauerstoff versehen dann in den Körperkreislauf. Also die sind so eng miteinander verbunden. Das ist von daher auch so, dass wir beispielsweise ja auch ein Herz-Lungen-Zentrum an der MHH haben und dass wir da ganz eng zusammenarbeiten.
Wie behandeln Sie denn heute? Welche Medikamente gibt es oder Therapien?
Also es gibt bei der Herzschwäche Medikamente, die vor allem die Symptome behandeln. Das sind wassertreibende Mittel, sogenannte Diuretika. Und es gibt Medikamente, die die Prognose verbessern. Und insbesondere bei der Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung, da haben wir mehrere Medikamente, die in Kombination die Umbauprozesse am Herzen deutlich verbessern, die dazu führen, dass die Herzschwäche abnimmt und dass man auf Dauer eine deutlich bessere Prognose, also weniger Krankenhausaufnahmen hat, weniger Todesfälle. Und wenn ich noch vielleicht die Medikamente nennen darf, also es sind sogenannte Hemmer des Renin-Angiotensin-Systems, ACE-Hemmer, Aldosteron-Antagonisten, Beta-Blocker. Und das sind wirklich Medikamente, die ganz entscheidend die Aussichten verbessert haben. Wir reden hier über eine Lebensverlängerung um viele Jahre und auch viel weniger Krankenhausaufenthalte und deutlich bessere Lebensqualität.
Ist da Makoma dabei und solche Sachen? Weil ich bin das auch schon beim Arzt gefragt worden, nehmen Sie ASS oder Makoma? Also da geht es um Blutverdünner, das war mir bewusst, ich nehme sowas nicht. Aber das sind so Namen, die mir so in den Sinn kommen. Ja, das ist da gemeint.
Also typischerweise braucht man bei einer Herzschwäche keine Blutverdünnung, aber da viele Menschen, die eine Herzschwäche haben, auch Rhythmusstörungen haben, beispielsweise ein sogenanntes Vorhofflimmern, dann müssen sie auch Blutverdünner nehmen oder wenn sie einen Herzinfarkt schon hatten, dann müssen sie Aspirin nehmen. Aber so zur primären Standardtherapie der Herzschwäche gehört die Blutverdünnung nicht.
Es gibt Menschen, die nehmen vorbeugend Aspirin, habe ich gelesen. Ist das sinnvoll?
In den wenigsten Fällen. Also wir haben mit dem Aspirin jetzt mehrere große Studien gehabt, die doch gezeigt haben, dass wenn man noch keinen Herzinfarkt hatte, keinen Stent bekommen hat bei einer koronaren Herzkrankheit, dass dann die Einnahme von Aspirin vorbeugend fast nie sinnvoll ist. Noch nicht mal dann sinnvoll, wenn man schon einen bekannten Diabetes, eine Blutzuckererkrankung hat. Denn die Risiken durch das Aspirin, wie beispielsweise eine Magenblutung, wiegen dann potenzielle positive Effekte wie Vermeidung eines Herzinfarkts meistens auf.
Lässt sich eine Herzschwäche komplett ausheilen oder muss ich leben damit?
In den allermeisten Fällen ist eine Herzschwäche eine chronische Erkrankung und man muss wirklich für den Rest des Lebens Medikamente einnehmen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Also wir haben beispielsweise schon Patienten gesehen, die eine Entzündung des Herzmuskels haben. Es gibt junge Menschen, die bei einer Viruserkrankung, zuerst scheint es eine normale Erkältung zu sein, dann wird aber das Herz befallen, die dann eine Myokarditis bekommen. Wenn die komplett ausheilt, kann man in manchen Fällen auf Medikamente dann komplett verzichten. Aber das ist eher die Ausnahme. Typischerweise ist Herzschwäche eine chronische Erkrankung.
Viele Menschen mit Herzproblemen haben heute Vormittag schon hier bei NDR 1 Niedersachsen angerufen und Professor Bauersachs ihre Probleme geschildert. Eine Auswahl dieser Gespräche hören wir gleich hier im Ratgeber zur Herzschwäche. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Wir sprechen heute über das Herz, ein erstaunliches Organ. 60 bis 80 Mal schlägt es pro Minute, Tag und Nacht, in der Regel ohne, dass wir es groß merken. Und so versorgt es alle anderen Organe und Gewebe im Körper mit Blut. Viele Menschen leiden aber mit zunehmendem Alter unter einer Herzschwäche und die kann gefährlich werden. Uns haben heute viele Anrufe erreicht, die Professor Johann Bauersachs, Kardiologe in der Medizinischen Hochschule Hannover, beantwortet hat. Maria Seidel aus dem Kreis Wildeshausen ist am Telefon mit einer Frage zum Thema Herzschwäche. Hallo Frau Seidel.
Es geht darum zu dem Thema Luftnot. Und da ich das vermehrt jetzt feststelle, auch oftmals bei leichten Anstrengungen, wurde eine kardiologische Untersuchung gemacht, die also ergeben hat, dass bis auf leichtgradige Insuffizienzen bei AV-Klappen eigentlich sieht man also bei der echokardiologischen Untersuchung einen Normalzustand. Ich muss dazu sagen, dass mein Blutdruck im Moment sehr, sehr unterschiedlich ist, was also in der Vergangenheit überhaupt nicht der Fall war, weil ich auch im Prinzip mich gesundheitlich schon auch darum bemühe, ordentlich zu leben. Zum Beispiel heute nach der Nachtruhe 127 und 11 Uhr 180. Also das ist ja ein großer Sprung. Und deswegen irritiert mich das so und möchte da eine Antwort dazu haben, was ich eventuell noch tun kann. Ich bin 76 Jahre alt, und da sagt man ja ganz schnell ja das Alter. Nur was könnte ich denn da noch tun?
Frau Seidel, hier ist Bauer Sachs. Also offensichtlich haben Sie ja einen Bluthochdruck, der vielleicht in manchen Fällen, wo Sie noch normale Werte messen, aber in vielen Fällen ja doch deutlich erhöhte. Und von daher müssen Sie, falls Sie noch keine Blutdruckmedikamente nehmen, sollten Sie welche einnehmen. Falls Sie schon welche einnehmen, müsste man die Medikation noch etwas erweitern. Also das darf nicht sein, dass da so häufig der Blutdruck deutlich zu hoch ist, denn dann staut sich hochwahrscheinlich auch vor dem Herzen Blut zurück in die Lunge und dann haben Sie Atemnot. Also das ist schon recht plausibel, ja, dass die Luftnot da auch mit dem Bluthochdruck zu tun hat. Und was man, glaube ich, machen sollte als erstes, wäre eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, weil damit kann dann auch der Hausarzt oder der Internist kann das dann sehr gut darstellen. Ist der Blutdruck im Schnitt wirklich zu hoch, was ich stark vermute, oder ist der Blutdruck vielleicht noch normal? Und was wir dann vermuten, ist, dass Sie so auch eine Schädigung des Herzens durch den hohen Blutdruck haben. Und wir nennen das dann hypertensive Herzkrankheit oder auch eben diese Herzschwäche mit der erhaltenen Pumpfunktion. Die kann der Kardiologe im Ultraschall auch nur sicher erkennen, wenn er da Zusatzuntersuchungen macht, die meistens nicht gemacht werden. Also von daher spricht das, das Herz gut pumpt und dass die Klappen nur geringfügige Undichtigkeiten haben, spricht nicht dagegen, dass nicht vielleicht doch so eine diastolische Form der Herzschwäche vorliegt. Und ich glaube, als nächster Schritt wäre die 24-Stunden-Messung wichtig und dann eine optimierte Einstellung des Bluthochdrucks mit Medikamenten.
Ja, die 24-Stunden-Messung ist gemacht worden und da hat sich gezeigt, dass also über Nacht das alles sehr in Ordnung war und am Tage ist es eben sehr unterschiedlich gewesen. Das heißt, ich habe ja jetzt erst angefangen, vor kurzem diese Messungen regelmäßig zu machen, um mal den Unterschied zu sehen. Und da war das eigentlich noch nie so hoch, wie ich vorhin genannt habe, die 190. Und das war also vielfach über 140.
Also von daher, Frau Seidel, ganz klar, da muss man intensiver den Blutdruck behandeln. Und Luftnot ist in Ihrem Alter nichts Normales, sondern durchaus, es gibt ja weit über 80-Jährige, über 90-Jährige, die keine Luftnot haben, sondern man sollte eben, das angehen, sollte das behandeln, denn sie wollen ja noch viele gute Jahre haben.
Ja.
Man kann das auch nicht von heute auf morgen alles im Griff haben, sondern muss dann langsam weitergehen wahrscheinlich und vielleicht noch was anderes dazu. Vielleicht auch in Ihrem Fall, wenn die Luftnot im Vordergrund steht, ein leichtes wassertreibendes Mittel, was die Luftnot bessert und den Blutdruck einstellt. Aber da kann man wirklich sehr viel erreichen mit Medikamenten.
Aha.
Sprechen Sie mit dem Hausarzt oder der Hausärztin und Sie können sich ja durchaus auch darauf berufen, was wir besprochen hatten.
Ja, okay. Gut, dann bedanke ich mich vielmals.
Sehr gerne, Frau Seidel. Machen Sie es gut.
Ja. Tschüss. Ja, tschüss, alles Gute auch. Ja, tschüss.
Christiane Loh aus Papenburg ist am Telefon. Welche Frage hatten Sie denn zum Thema Herzschwäche?
Ja, es geht bei mir darum, dass ich kardiologisch untersucht worden bin, weil ich heftiges Herzklopfen habe ständig. Und es wurde also diagnostiziert, dass ich Extrasystolen habe und eine ganz schwache Herzschwäche, also Insuffizienz, aber ganz, ganz schwach nur. So, und aber diese Extrasystolen, wie die genannt werden, die sind so massiv und greifen in meinen Ruhezustand ein, weil es meistens im Ruhezustand passiert, dass ich also nur die Möglichkeit habe, Beta-Blocker einzunehmen. Und das befriedigt mich nicht irgendwie. Nee. Und ja.
Also die Frage an Professor Bauer Sachs ist, kann man noch was anderes machen?
Genau, richtig.
Ja, Frau Loh, guten Tag.
Guten Tag,
Bauer Sachs hier. Also man muss das genauer schauen. Das kann ich jetzt aus Ihren Angaben noch nicht entnehmen, ob das Extraschläge aus der Herzkammer oder aus dem Herzvorhof sind. In jedem Fall, wenn die so massiv sind, muss man überlegen, ob nicht eventuell auch eine Katheterbehandlung für diese Herzschläge eine Möglichkeit für Sie wäre. Also Beta-Blocker sind sicherlich gute Medikamente, aber wenn jetzt, sagen wir mal, im 24-Stunden-EKG, was man vielleicht machen sollte, wenn man es noch nicht gemacht hat, wenn dann jetzt zigtausende oder so Extraschläge sind, dann ist es durchaus zu überlegen, ob man nicht mit einem Kathetereingriff an diese Extraschläge rangeht und die vielleicht auch beseitigen kann. Vielleicht ist sogar die leichte Herzschwäche, von der Sie sprechen, auch durch diese massiven Extraschläge ausgelöst. Das wäre ein weiterer Grund dafür, dass man eventuell mit einem Kathetereingriff, einem rhythmologischen Eingriff, wie wir das nennen, eventuell weiterkommt. Und da sollten Sie sich ruhig in einem Zentrum vorstellen. Also ob das jetzt in Oldenburg oder in Hannover ist, das können Sie sich ja aussuchen. Aber ich glaube, das wäre was, was in einem Zentrum angeschaut werden sollte. Das ist schon eine besondere Erkrankung, dass so massive Extraschläge auftreten.
Ja, komischerweise sieht man die ja nicht auf dem EKG. Das ist ja, ich habe ja schon 2 Langzeit-EKGs machen lassen, aber anscheinend sieht man diese Extraschläge ja nicht.
Das ist aber ungewöhnlich, weil ja. War das denn ein Tag, an dem Sie auch Extraschläge empfunden haben? Oder?
Ja, ich habe gedacht, oh, das muss man jetzt aber sehen, aber nicht, nein.
Na gut, besonders abends. Dann ist es vielleicht doch nicht so massiv mit den Extraschlägen, wenn es sich nicht objektivieren lässt. Also das ist ja ganz wichtig. Manche Menschen empfinden auch leichte Extraschläge, die eher harmlos sind als sehr unangenehm. Das heißt aber dann nicht unbedingt, dass man die auch mit einem Kathetereingriff behandeln muss. Also von daher, Beta-Blocker sind aber prinzipiell schon empfehlenswert. Da hat der Kollege sicherlich auch recht gehabt, weil mit einem Beta-Blocker und wenn man den niedrig dosiert, dann hat man oft schon einen Effekt, ohne dass sie dadurch beeinträchtigt werden in ihrem Leben.
Und muss ich die dann ein Leben lang nehmen?
Nein.
Oder geht das irgendwann mal weg?
Na, sag mal so, es kommt darauf an, was die Ursache für die Extraschläge ist. Man sollte vielleicht auch gucken, ob nicht doch eine Erkrankung der Herzkranzgefäße vorliegt. Aber wenn Sie kein enge Gefühl, keine Atemnot haben, dann ist das eher unwahrscheinlich. Und es ist ja vor allem eine Therapie, um Ihre Symptome zu behandeln. Richtig. Und das heißt, Sie müssen das nicht unbedingt dann für immer einnehmen, sondern man kann ja mal einen Versuch machen, ob Ihre Symptome überhaupt besser werden mit der Medikation. Wenn das der Fall ist, dann würde ich es erstmal weiter einnehmen und wenn Sie sich wohlfühlen, kann man später dann ja immer noch einen Auslassversuch wieder machen.
Gut, alles klar.
Frau Loh, toi toi toi.
Ja, danke schön. Ja. Alles klar, gut, danke.
Ja, tschüss. Tschüss. Johannes Frerik aus Osnabrück hat uns angerufen mit einer Frage. Sie haben Herz- und Lungenprobleme, Herr Frerik. Was genau?
Ja, also ich leide unter Kurzatmigkeit. Ich war letzte Woche bei meinem Kardiologen. Der hat mir gesagt, mit meinem Herzen wäre alles in Ordnung. Da habe ich jetzt keine Probleme. Und mein Lungenfacharzt sagt, er könnte mein Medikament, was ich nehme Spiriva und noch so ein anderes Mittel, was ich inhalieren muss, könnte er nicht erhöhen, weil sich das mit meinem Akumar nicht verträgt. Aber ich habe im Moment wirklich sehr große Schwierigkeiten mit der Kurzatmigkeit. Wie soll ich da weiter vorgehen?
Herr Frerik, Bauer sagt's hier. Also jetzt sagen Sie einmal, weswegen Sie den Markomar überhaupt einnehmen. Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage.
Vorhofflimmern.
Wegen Vorhofflimmern, also wegen der Herzrhythmusstörung. Ja, genau. Ich meine, da muss man ja sagen, dass durchaus auch das Markomar ersetzt werden kann durch ein sogenanntes neues orales Antikoagulans. Also da gibt es neue Medikamente, die jetzt auch nicht mehr ganz neu sind, weil sie schon seit fast 10 Jahren auf dem Markt sind. Aber das sollten Sie mit Ihren Ärzten mal ansprechen. Wenn wirklich das Markomar der Grund ist, warum man die Medikation für die Atemnot vom Lungenfacharzt aus her nicht ändern kann, dann sollten Sie ernsthaft überlegen, vom Markomar wegzukommen. Das ist sogar, ich weiß nicht, wie alt sind Sie?
Ich bin 69.
69, gut, da sind Sie ja für uns noch relativ jung, sage ich mal. Aber es ist generell so, dass man, je älter man wird, desto höher wird das Blutungsrisiko unter dem Markomar. Und man sollte dann ernsthaft überlegen, ob man nicht ein anderes Medikament Ihnen stattdessen verschreibt. Und es scheint aber doch so zu sein, dass die Kurzatmigkeit dann eher auf die Lungenproblematik, diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung zurückzuführen ist.
Ja,
sag mal so, es ist manchmal auch trotzdem ja das Herz betroffen. Also wir sehen diese Form der Herzschwäche, die diastolische Herzschwäche, die auch vom Kardiologen nicht so leicht zu diagnostizieren ist, die ist bei COPD auch sehr häufig. Also man muss da vielleicht nochmal in die Tiefe gehen, speziell mit dieser Fragestellung, denn wir erleben das nicht selten, dass das gar nicht so diagnostiziert wird, obwohl es vorhanden ist. Also das können Sie vielleicht mit der Frage diastolische Herzinsuffizienz nochmal an die Kollegen rantreten. Und wenn der Lungenfacharzt sagt, ich habe alles gemacht und die Lunge ist eigentlich, kann nicht das Problem sein, dann muss man sogar überlegen, ob nicht eventuell vielleicht mal mit einem wassertreibenden Medikament was verbessern kann. Aber das sind schon Details, die müssten Sie bitte mit Ihren Ärzten besprechen.
Ja gut, dann werde ich mal die Thematik mit meinem Hausarzt und mit meinem Lungenfacharzt besprechen.
Jawohl, tun Sie das.
Das ist gut. Ja, alles
gut.
Klar.
Ich danke für Ihren Rat, Herr Doktor. Wiederhören.
Gerne. Gerne. Tschüss, Herr Frerik.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Weitere Anrufe zum Thema Herzschwäche haben wir für Sie in der zweiten Hälfte unseres Ratgebers. Und wir sprechen gleich hier bei NDR 1 Niedersachsen auch über das Thema Herzschwäche in Corona-Zeiten und wie sich Frauenherzen von Männerherzen unterscheiden. Willkommen zur zweiten Hälfte unseres Ratgebers zum Thema das schwache Herz. Ich bin Julia Vogt und an meiner Seite ist weiterhin als Experte Professor Dr. Johann Bauer, Sachs, der Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Angesichts von fast einer 500.000 Klinikaufnahmen pro Jahr sprechen manche bei der Herzschwäche schon von der Epidemie des 21. Jahrhunderts. Jetzt haben wir es gerade mit einer Pandemie zu tun, mit Corona. Haben gerade Herzpatienten zurzeit noch mehr Sorgen und Nöte als sonst schon, Professor Bauer-Sachs?
Ja, selbstverständlich. Jeder Mensch mit Vorerkrankungen, und dazu zählen ja die Menschen mit einer chronischen Herzschwäche auch, hat eine gewisse Sorge, dass Corona vielleicht bei ihm oder ihr noch besondere Probleme machen könnte. Und ich empfehle immer, dass man eben, wenn man Vorerkrankungen hat wie die Herzschwäche, dass man besonders achtet auf die Abstandsregeln, besonders auch größere Menschenansammlungen vermeidet und insbesondere auch konsequent die Maske trägt. Was noch dazu gehört und was auch gerade bei Patienten mit Herzschwäche wichtig ist, ist neben den üblichen Impfungen auch eine Impfung gegen Grippe und gegen Pneumokokken, die Lungenentzündung verursachen. Also gerade jetzt, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nochmal Werbung zu machen, dass Sie in den nächsten Wochen unbedingt auch eine Grippeimpfung sich geben lassen.
Warum ist das so wichtig?
Weil Menschen mit Herzschwäche beispielsweise überstehen sie eine Grippeerkrankung deutlich schlechter und müssen dann ins Krankenhaus, vielleicht sogar künstlich beatmet werden. Und auch ähnlich ist es eben mit der Covid-Erkrankung, also auch das Coronavirus befällt Menschen mit Vorerkrankungen stärker. Es ist ja auch ein Virus, was auch Herz und Gefäße befällt, und von daher haben Menschen mit Herzvorerkrankungen auch ein höheres Risiko.
Ich denke, dass sich viele auch, die jetzt schon Herzprobleme haben, gar nicht zum Arzt trauen oder ins Krankenhaus, um einen Eingriff vornehmen zu lassen, weil sie eben befürchten, sie könnten sich da mit Corona anstecken.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagen muss, wer geplant ins Krankenhaus aufgenommen wird, hat kein relevant erhöhtes Risiko, sich dort was einzufangen. Es werden dort ja sehr strenge Hygienerichtlinien beachtet, und es ist beispielsweise bei unserer medizinischen Hochschule noch kein Fall bekannt geworden, diagnostiziert worden, dass ein Mitarbeiter oder ein Patient sich im Krankenhaus angesteckt hat. Also es ist ganz wichtig zur Sicherheit aller Menschen. Und man muss dazu ja auch sagen, dass wenn Eingriffe geplant sind, die in vielen Fällen zwar keine Notfalleingriffe sind, dass sie trotzdem aber nicht unendlich aufgeschoben werden können, weil beispielsweise, wenn man eine schwere Klappenerkrankung hat oder wenn man einen Defibrillator eingesetzt bekommt bei Herzschwäche, um einer Herzrhythmusstörung vorzubeugen, dann ist durchaus das Risiko, wenn das jetzt ein halbes Jahr aufgeschoben wird, möglicherweise deutlich höher als das Risiko, sich mit Covid zu infizieren im Krankenhaus.
Wir haben es gesagt, Patienten mit einem schwachen Herzen müssen immer wieder mal ins Krankenhaus. Das ist natürlich auch belastend. Lassen sich so häufige Klinikaufenthalte vermeiden oder verringern?
Ganz klar. Und dazu gehören insbesondere eben die Einnahme der Medikamente, die bei der Herzschwäche wirksam sind. Dazu gehören aber auch gewisse Maßnahmen, die man selbst machen muss. Zum Beispiel das Gewicht kontrollieren jeden Tag, zum Arzt gehen, wenn das Gewicht zulegt oder wenn man vielleicht sogar Einlagerungen von Flüssigkeit, also sogenannte Ödeme an den Knöcheln oder Unterschenkeln bemerkt. Also da müssen Patienten mit Herzschwäche achtsam sein und dann frühzeitig den Hausarzt aufsuchen, um einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden.
Weil Sie die Medikamente angesprochen haben, manche nehmen da ja einen ganzen Medikamenten-Cocktail ein von x Medikamenten. Ist das sinnvoll?
In den meisten Fällen ja. Also ich möchte da eine absolute Lanze brechen für die medikamentöse Therapie. Wir haben bei der Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung der linken Herzkammer so viele gut wirksame Medikamente. Mittlerweile sind es 4 oder 5 Medikamentenklassen, von denen wir wissen, dass sie in Kombination die Krankenhausaufnahmerate und auch die Todesfallrate deutlich verringern. Wo man aufpassen muss, ist, dass man vielleicht auch Medikamente, deren Wirksamkeit nicht so gut belegt ist, oder vielleicht gar irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, an die manche Patienten mehr glauben als an die wirklich wirksamen Medikamente, dass man dort eher zurückhaltend ist, um tatsächlich auch Wirkungen, die zwischen den Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln auftreten können, die auch bösartig sein können, um das zu vermeiden. Aber Ein Herzschwächepatient braucht typischerweise eine Kombination von mehreren Medikamenten und das können auch 5 bis 8 Medikamente sein dann.
Am Herzen zu erkranken, das macht ja auch etwas mit der Psyche der Patienten. Manche werden ängstlich, auch depressiv. Wie gehen Sie damit um als Arzt?
Also es gibt ja relativ viele Begleiterkrankungen bei der Herzschwäche und das können körperliche Erkrankungen, aber auch seelische Erkrankungen sein. Und gerade die Depression ist häufig so etwa 10% mindestens bei den Patienten mit Herzschwäche. Und da wirken oft auch die Medikamente, die man sonst bei Depressionen gibt, gar nicht so gut. Beziehungsweise man hat gezeigt, dass wenn man die Herzschwäche gut behandelt und die Patienten gut betreut, dass auch die Depression besser wird, unabhängig davon, ob sie noch Antidepressiva zusätzlich einnehmen oder nicht. Also eine optimale Einstellung der Herzschwäche verbessert den auch psychischen Zustand. Und trotzdem muss man, wenn jetzt wirklich eine schwere endogene Depressionen zusätzlich vorliegt, dann müssen sicherlich die Psychiater auch mit konsultiert werden und dann muss man gegebenenfalls mit Medikamenten oder mit Psychotherapie dann auch helfen.
Wie unterscheiden sich eigentlich Frauenherzen von Männerherzen und werden die auch unterschiedlich behandelt?
Also jetzt in Bezug auf die Herzschwäche ist so, dass Männer haben häufiger eine Herzschwäche mit verringerter Pumpleistung der linken Herzkammer. Diese sogenannte systolische Herzinsuffizienz tritt häufiger nach dem Herzinfarkt auf und das dann immer noch etwas häufiger Männer. Die Frauen bekommen eine Herzschwäche typischerweise eher aus dem höheren Alter, wenn sie nicht gerade rauchen und deswegen Herzinfarkt bekommen, sondern die Frauen bekommen die sogenannte diastolische Herzschwäche. Das heißt eine Versteifung der linken Herzkammer. Die Erweiterungsfähigkeit ist eingeschränkt und dadurch staut sich dann Blut zurück. Und diese diastolische Herzinsuffizienz tritt typischerweise auf bei Frauen, die übergewichtig sind, die einen Diabetes mellitus, eine Zuckererkrankung haben. Und fast immer spielt dabei auch ein nicht gut eingestellter Bluthochdruck über mehrere Jahre eine Rolle. Also das sind gewisse Unterschiede. Es gibt auch eine ganz große Schnittmenge. Auch Frauen können Herzinfarkt haben, auch Männer können eine diastolische Herzschwäche entwickeln. Aber so etwas getrennt sind die Männer und Frauen hier. Und die Frauen sind typischerweise 10 Jahre älter, wenn sie eine Herzschwäche entwickeln.
Weil Sie schon Rauchen und Gewichtszunahme angesprochen haben, wie erhalten wir denn unser Herz gesund? Also was können wir tun, damit wir gar nicht erst eine Herzschwäche entwickeln?
Bewegung, 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 sage ich jetzt mal. Also Bewegung und Vermeidung von Übergewicht sind die allerwichtigsten Faktoren. Das kann jeder von uns machen und das müssen wir teilweise schon in der Schule beginnen. Wir haben mittlerweile ja auch schon Kinder und Jugendliche in recht großer Zahl, die übergewichtig sind und die sich gar nicht mehr bewegen. Und dann später müssen wir aufpassen, dass wir Risikofaktoren wie beispielsweise den Bluthochdruck oder auch Blutfettstoffwechselstörungen, dass wir die dann erkennt und dann auch adäquat behandelt. Und wenn wir den Bluthochdruck in Deutschland besser behandeln würden oder noch besser behandeln würden, könnten wir einen erheblichen Teil der Herzschwäche, aber auch einen erheblichen Teil der Dialysen wegen Nierenschwäche und auch einen erheblichen Teil der Schlaganfälle vermeiden.
Es ist ja heute sowieso ein Trend in der Therapie, dieses sich schonen. Das war früher mal, heute wird immer empfohlen, sich zu bewegen. Allerdings klingt das so ein bisschen verrückt, wenn jemand, der kaum noch die Treppe hochkommt, wenn man dem sagt, beweg dich. Was kann so jemand denn überhaupt noch tun?
Ja, also wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben früher teilweise Patienten mit Herzinfarkt oder Herzschwäche wochenlang ins Bett gelegt und dann ging es ihnen hinterher noch schlechter als vorher. Also das ist, muss man sagen, ganz klar verlassen. Und wenn man eine Herzschwäche hat, ist zunächst wichtig, dass man eine gute medikamentöse Einstellung macht, dass die Atemnot weitgehend verschwunden oder zumindest deutlich gebessert ist. Und dann muss man in Abhängigkeit von den Beschwerden, die dann noch vorliegen, ein Sportprogramm entwickeln. Und das kann beispielsweise auch bei einem ganz alten Menschen nur darin bestehen, dass man mit den Armen ein Training macht und wenn vielleicht gar nicht möglich ist, noch zu laufen oder irgendwie mit den Beinen sich zu bewegen. Also das muss individualisiert sein, aber die meisten Menschen mit Herzschwäche sind so gut einstellbar, dass sie dann auch noch sportliche Aktivitäten von leichter oder mittlerer Anstrengung machen können.
Was halten Sie von Herzsportgruppen? Die gibt es ja auch.
Sind sehr gut, sehr wichtig und wir haben von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie auch da jetzt gerade nochmal festgelegt, dass das leichter möglich ist, dass Menschen, die nur ein geringeres Risiko haben, auch ohne einen Arzt, sondern nur mit dem ausgebildeten Herzsportgruppenleiter trainieren können und dass bei Menschen, die zum Beispiel jetzt eine Herzschwäche im stärkeren Ausmaß haben oder kurzzeitig nach einem Herzinfarkt, solche Menschen, die sollten typischerweise unter ärztlicher Aufsicht auch trainieren, absolut empfehlenswert, aber sehr viele Menschen mit gut eingestellte Herzschwäche, die brauchen gar keine so eine Sportgruppe, sondern die können für sich trainieren.
Die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen hatten heute Vormittag auch viele konkrete Fragen zu ihren Herzproblemen. Einige davon hören wir gleich hier im Ratgeber am Mittwoch. NDR Nur etwa faustgroß ist unser Herz und viel größer sollte es auch nicht sein, sonst kann es nicht mehr optimal das Blut durch unseren Körper pumpen. Wir sprechen heute im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen über Herzschwäche. Immer mehr Menschen erkranken daran, auch durch unseren Lebenswandel. Wir essen immer mehr und wir bewegen uns immer weniger. Am Vormittag haben sich viele Hörerinnen und Hörer bei uns gemeldet. Professor Bauer-Sachs von der MHH hat ihre Fragen beantwortet. Uns hat Gesine Lohmann aus Braunschweig angerufen, da geht es in ihrer Frage um Herzinsuffizienz trotz Bypässen. Hallo Frau Lohmann, welche Frage konkret haben Sie denn?
Ich habe vor 10 Monaten 3 Bypässe bekommen. Es ging mir zunächst auch etwas besser danach, dann aber wieder ja teilweise Atemnot oder schnelle Erschöpfung vor allen Dingen. So, und letzte Nacht war es ganz akut. Ich habe nicht tief durchatmen können. Bin heute Morgen sehr schwach. Ich kann aber meinen Hausarzt nicht erreichen. Ich hatte letztes Jahr schon mal eine Herzinsuffizienz mit einem EF von 23%. Das ist dann aber medikamentös behandelt worden und es ging mir besser und dann habe ich auch die Bypässe bekommen. Kann man denn trotz der Bypässe wieder in solche Herzinsuffizienz abrutschen mit wenigen Pumpfunktionen?
Dr. Bauer-Sachs.
Ja, Frau Lohmann, also da muss ich einfach sagen, ja. Also es ist so, dass durch die Bypässe zwar die Durchblutung des Herzens wiederhergestellt wird, aber beispielsweise, wenn Sie schon mal einen Herzinfarkt hatten, dann kann die Vernarbung, könnte zum Beispiel nicht wieder rückgängig gemacht werden durch Bypässe. Und wenn Sie eine Auswurfleistung von 23% nur hatten letztes Jahr, normal sind ja 60-70%, dann ist es schon erwartbar, dass durchaus eine Herzschwäche auch trotz der Bypässe noch vorhanden ist. Und dann müssen sie sehr konsequent medikamentös eingestellt werden. Zum einen mit den Medikamenten, die auf Dauer die Herzschwäche verbessern. Und wahrscheinlich brauchen sie auch noch wassertreibende Medikamente, die das Herz entlasten. Vielleicht muss da auch die Dosis erhöht werden. Wenn sie sich jetzt gerade so schlecht fühlen, glaube ich, dann sollten sie schon zum Hausarzt oder zu dessen oder deren Vertreter gehen. Denn wir können natürlich jetzt hier keine Akutmedizin machen im Radio. Aber ich glaube schon, dass sie da wahrscheinlich man das noch wieder besser machen kann, indem man die medikamentöse Therapie noch besser einstellt.
Ich habe keine Ödeme, also keine dicken Knöchel oder Wasserablagerungen, die man sehen kann. Möglich ist es natürlich trotzdem. Ich muss auch dazu sagen, dass ich letztes Jahr auch eine Krebstherapie hatte, eine Chemotherapie. Und nach Absetzen oder nach Beendigung dieser Chemotherapie hatte sich diese schlechte Herzpumpfunktion eingestellt. Ich denke, es hängt alles miteinander zusammen.
Ja, es ist ganz wichtig. Also sagen wir so, Sie können eventuell Diuretika, wassertreibende Mittel brauchen, auch wenn man keine Ödeme sieht, weil sich beispielsweise auch vor der linken Herzkammer ein Rückstau in der Lunge bildet. Und dann geben wir die Diuretika, um die Lunge zu entstauen, um ihnen Atemnot zu nehmen und die Belastbarkeit besser zu machen. Also das kann durchaus auch ohne Ödeme nötig sein. Und Chemotherapie, das ist wichtig, dass Sie das ansprechen, auch für andere Hörerinnen und Hörer, weil es doch einige Chemotherapien gibt, die auch aufs Herz schlagen. Und dann muss man besonders vorsichtig sein. Wenn man schon eine Herzschwäche vorher hat, dann muss man während der Chemotherapie oft schon auch intensiver mit Medikamenten gegenarbeiten. Und bei Menschen, die vorher noch ein gesundes Herz hatten, kann auch nach einer Chemotherapie oder während einer Chemotherapie eine Herzschwäche auftreten.
Ja, genau so war es ja auch.
Frau Lohmann, dann glaube ich, haben wir Ihnen ganz gut helfen können. Also Sie sollten das auf jeden Fall vom Arzt abklären lassen.
Wunderbar.
Ja?
Ich danke Ihnen sehr.
Gerne. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Es geht um Atemnot, auch in der Frage von Gundela Grassmann aus Hildesheim. Hallo Frau Grassmann.
Ja.
Wie ist denn Ihre Frage genau?
Also ich habe diese Atemnot, ich habe einen kleinen Hund und wenn ich einen kleinen Hügel hochgehe, ich schaff's nicht. Ich stehe da und puste. Also.
Aber Sie sind noch nicht irgendwie in ärztlicher Behandlung, also eine Herzschwäche bei Ihnen ist noch nicht festgestellt worden.
Eben, das nicht. Ich hatte allerdings jetzt wochenlang eine Lungenentzündung, habe 3 Corona-Tests hinter mir. War es alles nicht. Die Lunge ist geröntgt, also die Lunge ist es nicht.
Herr Dr. Bauer-Sachs, was kann es denn sein?
Also Frau Krasmann, darf ich?
Dachte ich das Herz.
Ja, darf ich einmal nachfragen, wie alt Sie sind?
67.
Also, sag mal so, es ist ja nach so einer Lungenentzündung nicht selten, dass auch im längeren Verlauf man noch Probleme hat, auch wenn im Röntgenbild schon nichts mehr zu sehen ist. Also das könnte sein, das ist eine Möglichkeit. Oder es könnte aber auch sein, dass Sie eine Herzschwäche haben. Gerade was Sie so schildern, dass Sie, wenn Sie in Hügel hochgehen, also eine Belastung haben und dann Atemnot bekommen, während in Ruhe noch alles in Ordnung ist, das spricht durchaus dafür, dass es eine Herzschwäche sein könnte.
Ja.
Haben Sie denn sonst noch Erkrankungen, beispielsweise Bluthochdruck, Zuckererkrankung oder sind Sie übergewichtig?
Also übergewichtig nicht, aber ich habe eigentlich alles, ja. Ich hatte mal einen Schlaganfall, ist aber lange her, also 2008. Ich habe Rheuma, ich habe Bluthochdruck und Diabetes Typ mellitus 2, aber der macht mir nichts.
Frau Kassmann,
muss
aber dann...
Ich muss keine Medikamente nehmen.
Frau Kassmann, ja, aber die für den Bluthochdruck wahrscheinlich ja schon.
Nee,
und, nee okay, dann würde ich aber schon die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Herzschwäche haben, also eine sogenannte Herzschwäche mit diastolischer Problematik, also eine Erweiterungsstörung der linken Herzkammer, als relativ hoch ansehen.
Ja.
Und man sollte danach forschen. Man sollte zum einen, sollte Sie der Hausarzt mal zum Kardiologen überweisen, dass man einen Herzultraschall macht.
Ja.
Und ich glaube, man sollte auch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen, um mal zu objektivieren, ob der Blutdruck wirklich gut eingestellt ist. Weil nicht selten sehen wir, dass unter Belastung der Blutdruck dann hochgeht. Und gerade wenn Sie den Hügel hochlaufen, der Blutdruck geht hoch, es kommt zum Rückstau, weil das Herz gegen den hohen Blutdruck nicht mehr ankämpfen kann und dann haben Sie Atemnot.
Ja.
Also die zwei Sachen, glaube ich, 24-Stunden Blutdruckmessung und Herzultraschall sollte man mal anregen.
Und das war genau meine Frage, ob ich nicht mein Herz untersuchen lassen sollte. Also ich könnte mit dem Kardiologen sozusagen erstmal anfangen.
Sprechen Sie doch mit Ihrem Hausarzt, das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man da gemeinschaftlich weiter vorankommt und der hat dann sicherlich ja auch schon eine Empfehlung, zu welchem Kardiologen Sie vielleicht gehen können.
Gut, ja.
Alles Gute, Frau Grassmann.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Ulrich Schwertmann aus Neuenkirchen bei Osnabrück hat uns angerufen mit einer Frage zum Thema Bluthochdruck. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau. Ich hatte vor kurzem ein Blutdruckgerät, das auch über Nacht meinen Blutdruck aufzeichnet und der lag bei Nacht lag der bei 148-93 und das ist ja an sich zu hoch für eine Nacht, wenn man in der Ruhephase ist, ne? Und über Tag liegt er bei mir bei 157-97. Ich nehme auch schon Blutdrucksenkungstabletten, aber jetzt ist meine Frage, die sollten jetzt erhöht werden, ob das auch sinnvoll ist. Ich habe jetzt auch schon einen Termin beim Herzspezialisten, allerdings ist das ja im Moment sehr leidig, weil man da fast 5 Monate drauf warten muss, auf so einen Termin. Ne? Jetzt ist so meine Frage, tablettenmäßig, wer auch da einen Tipp für mich hätte noch, der Arzt, in Richtung, auch nachts ist das eigentlich zu hoch, der Blutdruck. Ne?
Herr Schwertmann, Bauer sagt's hier, guten Tag. Also der Blutdruck ist tags und nachts zu hoch. Also da muss man sagen, das ist für eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, die Sie ja, glaube ich, gehabt haben. Und wenn Sie da im Schnitt 157 tags und 148 nachts haben, ist es bei weitem zu hoch. Wir wollen ja unter 135 tags und unter 125 nachts. Also Sie sind da 20 Millimeter Hg jeweils zu hoch. Und da muss man dringlich eine intensivere Blutdrucktherapie machen. Also ich weiß nicht, was Sie für Medikamente Sie bisher einnehmen, aber Sie sollten mit Ihrem Hausarzt da schon drüber sprechen und gar nicht fünf Monate warten, bis Sie zum Kardiologen gehen, sondern da kann der Hausarzt auch schon die Blutdrucktherapie erweitern. Und zum anderen müsste man auch nochmal hinterfragen, ob Sie noch vielleicht andere Probleme haben, ob Sie vielleicht nachts auch gar nicht gut schlafen. Vielleicht haben Sie da auch so Schlafstörungen. Sind Sie denn übergewichtig? Das wäre auch ein Punkt.
Ja, ich bin auch, das gebe ich zu. Ja, ich bin auch, was hat mein Hausarzt gesagt, leicht übergewichtig. Und ich habe auch so ein bisschen mit Diabetes zu kämpfen. Aber die Werte habe ich im Moment wieder im Griff. Ich habe auch wieder abgenommen dadurch.
Das ist doch schön, aber ich glaube unbedingt, also man hat ja heutzutage eine ganze Reihe an gut wirksamen Blutdruckmedikamente. Das sind zum einen eben diese Hämmern des Renin-Angiotensin-Systems, die Beta-Blocker, die Calcium-Antagonisten, die Diuretika, diese wassertreibenden Mittel, die auch gute Blutdruckmedikamente sind. Also ich höre ja fast schon eine gewisse Kurzatmigkeit auch bei Ihnen raus, schon wenn Sie sprechen. Also ich glaube, die Blutdruckabsenkung ist ganz wichtig, um da einem Schlaganfall oder einer Herzschwäche vorzubeugen. Also das sollten Sie mit Ihrem Hausarzt schon angehen, bevor Sie zum Kardiologen gehen.
Ja, gut. Dann werde ich das in die Wege leiten.
Machen Sie das mal, Herr Schwertmann.
Ja.
Gute Besserung, ne?
Jo, danke.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Herr Professor Bauersachs, im wahrsten Sinn des Wortes, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und die vielen Fragen zum Thema Herzschwäche beantwortet haben. Die Deutsche Herzstiftung macht in diesem Herbst das schwache Herz zu ihrem Thema. Sie finden da viele Infos zu diesem Thema auf der Internetseite herzstiftung.de. Da gibt's auch eine kostenlose Broschüre mit dem Titel Das schwache Herz und viele Erklärvideos, wenn Sie dieses Thema für sich noch vertiefen möchten. Ich bin Julia Vogt, bedanke mich für Ihr Interesse am Ratgeber und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Bleiben Sie gesund.